Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Hey, ich bin hellauf begeistert. Amen. Gut, mein Thema heute ist, sei nicht so empfindlich. Manche von uns sind notorisch empfindlich. Die erinnern sich noch, als damals die Susi, mit der sie eigentlich befreundet waren, ihnen das Bein gestellt hat am Spielplatz. Ja, solche Sachen, an die erinnern sie sich. Hat ihr Bild der Menschheit wirklich angeknackst, sehen wir es mal so. Sind dann noch ein paar andere Sachen passiert und dann war es wirklich aus. Und seitdem sind sie genervt von der Menschheit. Und ich sage da mal gleich ein Geheimnis. Jesus sagt in Lukas Kapitel 17, gleich in den ersten Versen, er sagt, es ist unmöglich, sag mal unmöglich. Es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Das Wort Ärgernis ist das Wort Skandalon im griechischen Urtext. Skandalon bedeutet Skandal. Hast du schon gedacht? Ganz genau. Ist das ein Ärgernis? Das ist etwas, worüber du dich ärgerst. Jesus sagt, es ist unmöglich, auf dieser Welt hier zu leben, ohne sich ab und zu ärgern. In der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Da trifft nicht immer jeder den richtigen Ton. Nicht einmal der Pastor. Manche gewöhnen sich da auch dran. Wie der Geschäftsmann, der auf Geschäftsreise war und schon einige Tage jetzt auf Geschäftsreise war und im Hotel in den Frühstücksraum gekommen ist und gesagt hat zur Kellnerin, wenn Sie mir also jetzt das Frühstück bringen, verbrennen Sie den Toast und bringen Sie mir kalten Kaffee. Und wenn Sie mir das hinstellen, streien Sie mich an. Und die Kellnerin sagt, ja, warum denn das? Und der Mann sagt, ich habe Heimweh. Ja, also, schau nicht zu ernst. Wenn du jetzt ernst schaust, prüf dich mal, ob du nicht vielleicht empfindlich bist. Nein, es ist unmöglich, dass wir durch die Welt gehen, ohne irgendwie blöd angemacht zu werden ab und zu. Ist ganz einfach so. Manchmal trifft dein Ehepartner den falschen Ton. Deine Kinder machen mit schlafwandlerischer Sicherheit das Falsche, sodass du nachts um zwei angerufen wirst und die abholen musst von irgendwo, wo sie sich gerade falsch benehmen. Und der Kollege, der immer so eine Tendenz zum Nerven hat, der nervt garantiert. Was machst du jetzt? Du lässt es innerlich los. Du sagst, ja, das ist aber gar nicht so einfach, denen immer zu vergeben. Das ist schon mal der nächste Punkt. Nur weil wir empfindlich sind, nur weil uns jemand auf den Schlips getreten hat, bedeutet nicht, dass der eine Sünde begangen hat an uns. Musst du unbedingt wissen. Es ist nicht so, dass immer du im Recht bist und der andere im Unrecht. Wie der Mann, der einen Laden hatte am Marktplatz, die Konkurrenz hatte einen Laden gegenüber. Die haben genau dasselbe verkauft. Und dann kommt jetzt also der Freund unseres Mannes an und sagt Hallo und schaut sich um im Laden. Die beiden Freunde, die freuen sich, ja, und haben gute Gemeinschaft. Und dann geht dieser Freund wieder raus aus dem Laden und geht zur Konkurrenz und kauft da. Und der Ladeninhaber, der sieht, was sein Freund da macht und er ist sauer. Er ist so sauer, er versteht die Welt nicht. Warum kauft er bei der Konkurrenz und nicht bei mir, wo wir doch Freunde sind? Wir haben doch schon im Sandkasten geschussert. Wer weiß, was Schussern ist? Ja, Franken, Murmeln gespielt. Und jetzt geht er zur Konkurrenz. Ja, spinnt denn der überhaupt? Und jetzt bist du also verletzt. Richtig, ein brennender Pfeil steckt dir im Herzen und du weißt gar nicht, wie du dem jetzt in Zukunft begegnen sollst. Du, hör mal, der hat dir gegenüber keine Sünde begangen. Denn nirgendwo in der Bibel steht, kaufe nur bei deinen Freunden. Vielleicht hast du nur graue und schwarze Waren, der wollte aber gelbe und rote und grüne und graue und schwarze und orangene auch. Vielleicht lag es an dir. Mach mal die Augen zu und sag mit mir, vielleicht lag es an mir. Das kannst du wieder aufmachen. Vielleicht lag es an dir. Wenn wir uns angewöhnen, nicht nachtragend zu sein, hilft uns das ganz gewaltig. Hilft uns das wirklich, wirklich sehr. Du musst allerdings, um nicht nachtragend sein zu können, musst du wissen, dass Gott für dich ist, dass Gott für dich kämpft und dass er nicht zulassen wird, dass du zu kurz kommst. Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du leicht verletzbar durchs Leben laufen. Und ich möchte diese Leichtverletzbarkeit ein wenig nehmen, denn das gehört einfach zum menschlichen Erleben dazu. Und wenn du dir da innerlich einen gewissen Panzer zulegst, den Schild des Glaubens, der da sagt, Gott ist mit mir, wer mag gegen mich sein? Der sagt, hey, der Größere lebt in mir, ich stehe da drüber, Gott verwendet sich für mich, hey. Er zieht hinter den Kulissen die Fäden und er macht es schon so, dass ich nicht zu kurz komme. Schon wenn du so denkst und wenn du so drauf bist, geht es dir besser, geht es dir grundsätzlich besser. Denn sogar Leute, die es gut meinen mit dir, sagen ab und zu das, was sie meinen, mit der falschen Wortverpackung. Und dann stehst du wieder da und bist beleidigt und denkst dir, was ist nur los? Sei nicht so mimosig. Amen. Schon im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18, da steht, du sollst den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Was sagt uns dieser Satz? Ein extrem wichtiger Satz offensichtlich. Du sollst den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern du sollst sie lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Weißt du, dass auch du immer wieder Worte rauslässt aus deinem geheiligten Mund, die andere verletzen und du merkst es überhaupt nicht, das muss man dir erst zutragen über 5 Kanäle und du denkst, pf, sollen sie nicht so haben. Ja, du hast dich aber so und die anderen sollen sich nicht so haben? Hm, genau. Also, schau, die meisten meinen es nicht wirklich böse, die meisten, die trampeln einfach nur rum auf deinen Gefühlen, weil sie Trampel sind. So wie du vielleicht manchmal auch ein Trampel bist. Paulus zum Beispiel, dem ja viel Schlimmes widerfahren ist. Paulus, mit dem haben sie ja alles Mögliche gemacht. Den haben sie verprügelt in den Synagogen. Sie haben ihn aus den Synagogen rausgeworfen. Sie haben ihn vor Gericht geschleift. Sie haben ihn gesteinigt. Sie haben ihn ins Gefängnis gesetzt und so weiter und so fort. Der hat aber nie den Mut verloren. Wisst ihr, was in Philipper Kapitel 3, Vers 13 steht? Da steht, ich vergesse, was da hinten ist und schaue aus nach dem, was vor mir liegt. Zu vergessen, was hinter dir liegt und dich auszustrecken nach dem, was vor dir liegt, das ist nicht immer ganz so einfach. Ich kenne massenweise Leute und dir geht es genauso und mir geht es genauso, dass wir uns ab und zu hinsetzen und denken, ja, wenn ich mich damals so entschieden hätte. Oder hier da, wo wäre ich dann jetzt? Schau, das ist alles müßig. Du bist jetzt hier und die Zukunft ist dein gelobtes Land. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Du musst jetzt dort weitermachen, wo du jetzt bist. Und ich sage dir mal eins, Gott weiß, wo du wohnst. Gott weiß, wer du bist. Gott weiß, wie belastbar du bist und so weiter. Und er gibt dir keine Aufgaben, die zu schwer für dich sind, auch wenn du sie gerne hättest, weil du dann irgendwie besser dastehst, gesellschaftlich und überhaupt und in der Firma. Sag einfach, Herr, du weißt, was richtig ist. Du weißt, wo ich der Richtige bin. Du kannst mich wie Josef aus dem Gefängnis zack zum Regenten machen. Was ich sagen will, ist, dass der Herr weiß, wo du bist. Also streng dich nicht an, hier bekannter zu werden oder beliebter zu werden und lauter so Zeugs zu machen, Menschen zu gefallen. In anderen Worten, gefall einem, gefall Gott und der kümmert sich um den Rest. Lass uns jetzt eine Schriftstelle genauer anschauen. Und zwar Hebräer Kapitel 12, die Verse 14 und 15. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wir könnten vielleicht auch sagen, ohne die niemand die Auswirkungen Gottes in seinem Leben schauen wird. Denn Gott schauen, die meisten von uns, die gehen heute nicht heim und schauen dann den Herrn im Himmel, obwohl sie vielleicht heiligmäßig leben. Nein, das ist so zu verstehen, niemand wird den Herrn schauen, niemand wird seinen Einfluss, niemand wird seine Fingerabdrücke auf seinem Leben sehen, wenn er nicht mit einem guten Gewissen lebt. Heiligkeit und gutes Gewissen gehen Hand in Hand. Amen. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch sie verunreinigt werden. Eine Wurzel der Bitterkeit steckt tief in der Erde, die sieht man nicht, aber sie bringt Frucht, Frucht der Bitterkeit und ruiniert dein Leben. Vielleicht gehst du schon seit Jahr und Tag missgelaunt durchs Leben. Der Herr macht dir heute eine Verheißung. Ich nehme dir deine Missgelauntheit weg, ein für alle Mal, und ersetze sie mit dem Geist des Glaubens und mit dem Geist der Freude. Aber du musst mitspielen. Du musst mitspielen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, du musst mitspielen. Also, wir haben es hier mit der Situation zu tun, dass jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Jetzt ist es nicht so, dass Gott seine Gnade von Leuten abhält. Gott enthält seine Gnade Leuten nicht vor. Sagen wir jemand Amen. Gott schaut die Person nicht an. Er enthält Leuten seine Gnade nicht vor. Jesus ist für alle gestorben, für die ganze Menschheit. Und jeder, der ihn anruft, wird gerettet werden. Also es liegt nicht unbedingt an Gott hier, wenn ein Mangel an Gnade stattfindet bei dir. Damit nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese Wurzel verunreinigt werden. Dass also Streit entsteht, dass alles mögliche Schlimme passiert, dass die zum Schluss ja, vielleicht sogar auseinanderfallen. Ich bilde mir ein, dass der Autor des Hebräerbriefs, als er das geschrieben hat, diese Verse, an ein Buch in der Bibel gedacht hat, nämlich das Buch Esther. Und dass er da speziell an den Haman gedacht hat. Es gibt einen Mann namens Haman am Hof von Persien, einer, der aufgestiegen ist in allerhöchste, in allerhöchste Staatsämter im ganzen Reich. Die Esther, die Königin, die richtet ein Fest aus und sie lädt zwei Gäste ein. Den König und Haman. Ich meine, überleg dir das mal. Du kriegst einen Anruf, die Frau vom Präsidenten von Amerika ist dran, sagen wir jetzt einfach mal beispielhaft. Und sie sagt, ja, ich lade also dich ein und meinen Mann kommt zu unserer Feier. Du würdest sagen, hey, wow, die können ja im ganzen Reich alle einladen. Mich laden sie ein. Also ich bin privilegiert. Amen. Haman ist ganz, ganz oben in der gesellschaftlichen Pyramide. Aber er ist unzufrieden, er ist unglücklich, er leidet Mangel an der Gnade. Denn im ganzen Volk ist es so, dass wenn er auftaucht, sich die Menschen niederwerfen. Bis auf einen im Volk, der wirft sich genau nicht nieder. Und das ist ein Mann namens Mordekai. Mordekai sagte, ich diene dem Herrn, dem Gott Israels und ich kann mich vor Menschen nicht niederwerfen. Wir machen das nicht. Wir werfen uns vor Gott nieder. Aber wir machen keinen Götzen aus Menschen. Ist gut, aus Menschen keine Götzen zu machen. Amen. Ich bin loyal, ich diene dem König mit meiner ganzen Kraft, aber ich kann hier keinen Götzendienst machen. Und Haman sieht es. Und er sieht nicht die Hunderte und Tausende in der ganzen Burg, in der ganzen Stadt, überall wo er hinkommt, die sich niederwerfen. Kaum fährt sein Auto hier die Straße entlang, werfen sich die Leute auf den Gehsteig nieder und huldigen ihm. Nur einer bleibt stehen. Und er, wie gesagt, er sieht nicht alle, die sich niederwerfen, er sieht den einen, der sich nicht niederwerft. Und auf den ist er sauer. Und er sagt, meine ganzen Privilegien, alle diese Dinge, die bringen mir nichts, die gefallen mir nicht, die machen mich nicht zufrieden, solange dieser eine sich nicht auch niederwirft. Er leidet Mangel an Gnade, obwohl er privilegiert ist, obwohl er stinkereich ist, obwohl er hochgestellt ist, leidet er Mangel an Gnade. Er leidet keinen objektiven Mangel an Gnade. Woran liegt's? An den Äußerlichkeiten garantiert nicht, sondern es liegt an seiner Herzenshaltung. An seinem Herzen, da ist eine Wurzel der Bitterkeit jetzt aufgesprost. Merkt ihr das? Die Band spielt nur für mich. Ja, wir haben die Rolling Stones eingekauft. Und was weiß ich noch, wen alles. Und Arnold Schwarzenegger als Schauspieler und so weiter und so fort. Und nur ich dürfte dahin. Und die machen also hier Rambazamba nur für mich. Mit diesen Dingen bin ich nicht zufrieden, solange dieser Mordekai sich nicht vor mir niederwirft. Und dann findet er raus, dass dieser Mordekai ein Jude ist. Und dann wächst sein Hass und er vergrößert sich. Die Wurzel trägt also einen ganzen Baum der Bitterkeit. Jetzt ist es nicht mehr so, dass er nur den Mordekai hasst, sondern jetzt trägt er sich mit Vernichtungsfantasien für das ganze Volk der Juden. Haman ist der erste in der Bibel richtig überlieferte prototypische Antisemit, der die Juden hasst ohne Grund. Sie haben ihm nichts getan. Ein Jude hat ihm scheinbar was getan, aber nicht wirklich was getan. Und der ganze Hass auf diesen einen Mann, der entlädt sich jetzt auf den ganzen Volksstamm. Und sie planen und sie machen ein Gesetz, die Meder und die Perser, dass im Reich der Meder und Perser alle Juden an einem bestimmten Tag massakriert werden dürfen und geplündert werden dürfen. Und es gibt in jedem Volk solche und solche. Es gab auch da solche, die ohne weiteres die Juden massakriert hätten und geplündert hätten. Hey, leicht verdientes Geld, ja? Ein bisschen Gewaltfantasien ausleben, ja, den Juden gegenüber dürfen wir das. Es gibt sogar ein Gesetz, dass wir das dürfen. Furchtbar, ne? für uns. Wo kam das her? Ein Mann hat einen Mangel an Gnade erlebt. Nicht, weil er keine Gnade bekommen hätte, sondern weil die bei ihm nicht ankam. Weil er mit seiner falschen Haltung sich für die Bitterkeit geöffnet hat. Und diese Wurzel der Bitterkeit, die hat einen ganzen Baum der Bitterkeit mit vielen Ästen hervorgebracht und ist in Vernichtungsfantasien gemündet. Die Frau von Haman, die sagt, mach einen Galgen 25 Meter hoch und da hängst du ihn dran. Und Haman sagt, genau, und dann machen die einen solchen riesen hohen Galgen. Der ist deswegen so hoch, dass den Mordekai alle baumeln sehen können. Und dann tanzt Haman, wenn es klappt, dann tanzt Haman wie Rumpelstilzchen um diesen Pfahl herum und freut sich. Er lebt also seinen Antisemitismus aus, dass die Juden rauscht. Aber dann passiert was. Die Juden fasten und beten, die Gläubigen, an den Herrn Gläubigen fasten und beten. Königin Esther tut Fürbitte und der König sagt, ja, das habe ich ja nicht gewusst, Mann, ich war so blind. Und dann erlassen sie ein neues Gesetz. Die Juden dürfen sich wehren gegen ihre Hasser. Und das machen sie. Und dann sagt der König noch, diesen Haman, der fällt jetzt also wirklich endgültig aus der Gnade. Der verliert die Gnade jetzt wirklich. Der erlebt jetzt wirklich einen Mangel an Gnade. Denn der König sagt, Schluss mit dem. Und der Galgen, den er für den Mordekai vorgesehen hat, an dem hängt zum Schluss Haman, der Böse, der Hasser, der Bittere. So willst du definitiv nicht enden. Sag mal jemand Amen. Na, deswegen beugt dem Hass vor. Es ist eine Seelenreinigung, die du da machst. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, glückselig, wer findet Glückseligkeit ist ein guter Zustand? Doch, die meisten, manche sind unentschieden, okay. Jesus sagt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das Wort rein hat was mit Katharsis zu tun. Wer weiß, was ein Katheter ist? Ja? Gut, ein Katheter ist dazu da, dass er verunreinigende Flüssigkeiten aus deinem Körper abfließen lässt. Dient der Reinigung. Du brauchst einen Katheter fürs Herz, also nicht fürs Buchstäbliche, sondern für deine Seele, für deinen inneren Menschen, für deinen Geist, dass die Bitterkeit abläuft. Du brauchst da quasi einen Blitzableiter, dass immer, wenn dir jemand unfreundliche oder missverständliche Worte an den Kopf wirft, dass du nicht geknickt bist in Zukunft, sondern dass dieser Blitz abgeleitet wird. Wenn jemand dir blöd kommt, dann kannst du dich umdrehen und kannst sagen, ich weiß, dass einer für mich ist, der Herr ist für mich, auf den kommt es an. Ich werde mich jetzt nicht selbst rächen, sondern ich werde diese ganze Sache dem Herrn hingeben. Ich werde in Liebe wandeln. Ich werde ihn anlächeln, obwohl der mir blöd gekommen ist. Kurzfristig ziehe ich vielleicht mit meiner Freundlichkeit den Kürzeren, aber langfristig gewinne ich. Denn wisst ihr, was mit dem Mordekai jetzt passiert? Mordekai rückt nach an die Position des Haman. Der wird jetzt zur rechten Hand des Königs. Der wird jetzt zur einflussreichsten Person im ganzen Land. Der Mann, der sich nicht vor Menschen gebeugt hat, sondern nur vor Gott gebeugt hat. Der nicht rumgeschleimt hat, sich beim Vorgesetzten eingeschleimt hat, beim Chef da kräftig Butter aufs Brot geschmiert hat. Ja, und Chef, du bist, wie schaffen Sie es nur immer so elegant gekleidet zu sein? Und die Frau Gattin, atemberaubend. Ja, lauter so, laber. Kannst du dir alles sparen? Was du magst ist, du begegnest diesen Leuten mit Respekt, du mehrst ihr Nutzen, sagst Chef, also die grüne Krawatte hier zu diesem violetten Anzug, Chef, ist so eine Sache. Ich wollte es nur gesagt haben. Neongrün, wenn wir das Licht ausmachen, Chef, dann leuchtest du. Ist das wirklich so gedacht? Und er schaut dich dann an. Und wenn er merkt, dass du ihm hilfst, dass du beim Essen, beim Geschäftsessen sagst, Chef, Nudel. Ja. Und dann, Chef macht das Telefon an, schaut rein, sagt, macht's weg. Wenn der merkt, du denkst für ihn mit, dann geht ihm sein Herz auf. Dann kommt er dir vielleicht immer noch chefmäßig und sagt, aber in Wirklichkeit, ja, wenn es dann an die Beförderung geht, wird er an dich denken. Danke für das Donner der Armen, das stimmt trotzdem. Ja, und so einer ist dieser Mordekai. Der hat sich vor Menschen nicht gebeugt, der hat sich vor Gott gebeugt und Gott hat es so sehr gefallen, dass er, von dem alle Beförderung ausgeht, meine Damen und Herren, ihn befördert hat in eine richtig mächtige Position, in die mächtigste Position nach dem König. finde ich atemberaubend, finde ich wunderbar, finde ich fantastisch, dass die Bibel uns das Prinzip gibt, Hebräer Kapitel 12, Verse 14 und 15, und eine perfekte Illustration dafür im Buch Esther. Also finde ich bemerkenswert, wie die Bibel das so verschränkt. Amen. Finde ich wunderbar. Halleluja. Also, du kannst es dir leisten, freundlich zu Leuten zu sein, die unfreundlich zu dir sind, weil Gott für dich ist. Amen. Er lächelt dich an. Du sagst, ja, aber warum merke ich das dann nicht? Du schließt von Menschen auf Gott, das kannst du aber nicht. Du denkst, wenn alles glatt geht und alle Menschen dich freundlich behandeln, dann ist Gott mit dir. Wenn sie über dich reden, wenn sie dummes Zeug schreiben, dann ist Gott nicht mit dir. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Jesus sagt, wenn alle gut über dich reden, dann kann es sein, dass du ein Problem hast. Denn sie haben auch über die falschen Propheten immer nur gut geredet. Aber du bist ja kein falscher Prophet, sondern du bist ein Kind Gottes, ein echter Prophet. Amen. Zumindest wenn der Herr das will. Halleluja. Keine Bitterkeit, ihr Lieben. Wir müssen wissen, dass wir das unbedingt sagen, dass wir Leuten, die dieses Wurzel der Bitterkeit in sich tragen, du merkst es ziemlich schnell, dass wir denen aus dem Weg gehen, dass wir die zumindest nicht in unseren inneren Kreis lassen. Wenn du ein Vorgesetzter bist, wenn du was zu sagen hast als Abteilungsleiter und so, dann schau dir Leute aus, die eine positive Grundhaltung haben und nicht solche, die grundsätzlich irgendwie ein Hühnchen zu rupfen haben mit allem und jedem. Geschmackvoll sind sie heute gekleidet, Frau Müller 2. Wieso, was stimmt mit meinen Klamotten nicht? Ja? Dann merkst du, ja gut, die musst du anders behandeln. Gottes Segen, Frau Müller 2. Und dann gehst du wieder weiter. Amen. Wichtiger Punkt, lass mich das anders sagen, meine Güte. Wenn du dich in der Situation von Haman befindest, du bist sauer auf den Kollegen, weil der befördert wurde und du nicht. Oder weil der abschlagsfrei früh verrentet wurde und du musst weiter buckeln in diesem Saftladen, in diesem Saftladen, in diesem Saftladen. Es kann sein, dass du zwar Gnade erlebst, so wie Haman die erlebt hat, aber eben trotzdem Mangel leidest, weil du den Segen, den du hast, übersiehst, dich nicht dafür bedankst. Eine der besten Haltungen, die du dir in aller Ewigkeit für immer grundsätzlich aneignen kannst, solltest, musst, ist eine innere Einstellung der Dankbarkeit. Die Bibel sagt, seid dankbar in allem. Nicht für alles, sondern in allem. Egal in welcher Situation du dich befindest, alle haben dich blöd angemacht. Deine Frau hat ihr verkugelten Toast, kalten Kaffee serviert. Und ganz leise war sie dabei auch nicht. Deine Kollegen machen blöde Witze über dich und so weiter und so fort. Dann ist es erst recht wichtig, dass du in dieser trüben, grauen, melancholischen Situation anfängst, Gott zu loben und zu preisen. Dieser Bitterkeitsdämon, der sagt dann, ach Menno, wieder nicht geklappt. Ja, denn du wirst massenweise Möglichkeiten und Gelegenheiten bekommen, bitter zu werden, sauer zu werden, ein Hühnchen zu rupfen zu haben und Recht zu haben. Du, wen juckt das? Was ist dir wichtiger? Freude am Herrn und Freude ganz grundsätzlich und ein Maß an Gelingen und Gnade genießen, die Gnade, die du bekommst, genießen oder halt sauer zu sein und Recht zu haben? Deine Entscheidung. Befindest du dich nicht in der Situation von Haman, wo dir alles zufällt? Du bist reich, du bist berühmt, du bist einflussreich. Du hast alles, alle fallen vor dir nieder und du kannst es nicht genießen, weil einer das eben nicht tut. Dann ändere ganz, ganz dringend deine innere Einstellung, damit du wieder in den grünen Bereich kommst. Du bist nämlich sonst im roten Bereich. Denk an Haman und wie es mit ihm ausgegangen ist. Irgendwann ist der Punkt der Nimmerwiederkehr erreicht und dann treibt dich die Bitterkeit in den Stromstrudel hinein, in die Stromschnellen hinein und dann zum Schluss fällst du über den Wasserfall und dann bist du tot. Gesellschaftlich oder vielleicht sogar buchstäblich. So wie dieser Haman. Haman, der im Wind baumelt, ist eine Warnung für alle von uns. Amen. Diejenigen, die reinen Herzens sind, sagt Jesus, werden Gott schauen. Und das ist noch einmal, dieses Gott schauen bedeutet, Gottes Einfluss erleben. Zu sehen, wie Gott den Weg für dich ebnet. Gelingen zu haben. Alle blasen dir den heißen Atem des Hasses in den Nacken und du denkst dir, gute Güte. Aber irgendwie tut sich immer eine Tür auf und du kommst weiter und du kommst durch und zum Schluss landest du an einem Ort des Friedens und des Segens. Halleluja. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, Weil wer Lob opfert oder wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du einen Weg bahnen willst für das Heil Gottes, damit du es siehst, dann lob Gott und danke Gott, auch wenn du gerade nicht dich danach fühlst. Als Jesus am Kreuz hing, schau, ist er nicht bitter geworden. Er hat zu Gott gesagt, über die Leute, die ihn gekreuzigt haben, die ihn ausgezogen haben, die seine Kleider unter sich verteilt haben, die Leute, die ihn verspottet haben, die gesagt haben, jetzt, wenn du vom Kreuz runtersteigst, glauben wir an dich, dass du der Messias bist. Über diese ganzen gehässigen, bösen Menschen sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der richtige Geist. Sag ich, dass es leicht ist, das zu tun? Hey, es gibt garantiert viel leichtere Sachen. Aber was ist mit Jesus zum Schluss passiert? Man hat gedacht, jetzt ist er endlich weg. Und dann ist er einfach auferstanden von den Toten. Was fällt dem ein? Der Besiegte bleibt nicht besiegt, weil Gott mit ihm ist. Und wenn du dich besiegt fühlst, wenn der Herr mit dir ist, geht es wieder aufwärts mit dir. Unweigerlich muss unweigerlich so sein. Stephanus, der erste Märtyrer der christlichen Gemeinde, den haben sie gesteinigt. An was ruft er? Er blickt auf zum Himmel und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Er sieht Jesus zur Rechten des Vaters stehen und er sieht den Vater auf dem Thron. Und er hat Vorfreude, garantiere ich euch. Er wird zwar mit Steinen beworfen und er überlebt es nicht, aber er sagt, Vater, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er schaut Gott, er ist reinen Herzens und schaut Gott. Und ein paar Minuten später ist er bei Gott. Und ich sage euch mal eins, er ist zwar schlimm gestorben, aber kaum war er tot, ging es so richtig los für ihn. Er ging auf den Herrn zu und hat ihm die Hand geschüttelt, hat ihn gedrückt, Bussi links, Bussi rechts. Jesus, nicht Petrus oder Johannes oder Jakobus oder sonst einen von den Aposteln, nein. Weil ich meine, das wäre ja auch schon mal was. Nein, Jesus persönlich. Halleluja. Also, Amen. Diese innere Haltung, dieses, der Herr ist mit mir, ich kann nicht verlieren, zieh sie dir an, denn es stimmt. Wenn du dir diese Haltung anziehst, dann entdeckst du auch, was für Segnungen du eigentlich hast und in welchen Segnungen du lebst. Wenn du das nicht machst, dann wirst du zum Schluss unaushaltbar. Ständig motzt du rum, ständig denkst du, es ist einfach eine Haltung, es ist einfach ein Lebensstil für dich. Du gewöhn dich dran, dass du wahrscheinlich mit weniger Menschen auskommen musst als Leute mit einem anderen Geist. Kann sein, dass die Leute sich schnell verabschieden, wenn du ankommst. Spätestens dann sollte es klingeln bei dir. Jetzt. Nicht alle Kämpfe, ihr Lieben, sind gleich wichtig. Nicht alle Kämpfe sind gleich wichtig. Wir sind jetzt mal im 1. Samuel, Kapitel 17. Im 1. Samuel 17 treffen wir David, der Proviant zu seinen Brüdern gebracht hat, die gerade mit dem Militär unterwegs sind. Die machen Manöver. Eigentlich machen sie Krieg, aber so richtig einen heißen Krieg machen sie nicht. Die Armeen der Philister und die Armeen der Israeliten, die bedrohen sich nur gegenseitig. Schreien sich an, fletschen die Zähne, klappern mit den Schwertern auf den Schildern und so. Im Moment aber haben die Philister einen Vorteil. Sie haben einen Vorkämpfer namens Goliath. Der ist 2,60 Meter groß ungefähr, geht auf die 3 Meter zu, ist groß und stark, hat eine tiefe, donnergrollende Stimme. Und immer wenn der auftaucht, wenn der über den Hügel kommt, laufen die Israeliten davon. Der ist ein Problem für ganz Israel. Und jetzt kommt unser David also an und er verteilt den Proviant bei seinen Brüdern und auch dem Vorgesetzten seiner Brüder gibt er was, clevere Leute, ja. Und dann hört er, dass der König also das Haus des Besiegers von Goliath, falls mal einer auftaucht, steuerfrei macht und seine Tochter bekommt er als Frau und lauter solche Privilegien. Er bekommt also ein Maß an Gnade zugeteilt, derjenige, der den Goliath besiegt. Und David denkt sich, es klingt ganz gut, das wäre was für mich. Sein Interesse geht in diese Richtung. Können wir nachvollziehen. Gut. Jetzt ist es aber so, dass ja seine Brüder auch da sind. Seine Brüder denken nicht ganz so wie er. Und als jetzt Eliab, der Älteste, sein älterer Bruder, Eliab war der Älteste, David war der Jüngste, als Eliab mitkriegt, was für ein Aufzünder hier der David ist und dass er so mit den Soldaten redet, als würde er dazugehören, geht der auf David zu und schimpft ihn und sagt, was machst du hier, was willst du hier? Was hast du hier verloren? Du willst ja nur dem Kampf zuschauen. Und David lächelt ihn an und sagt, ach du, Was juckt's dich? Und dann dreht er sich um und geht weg. Wisst ihr, was er nicht macht? Er fängt keinen Streit mit Eliab an. Er weiß nämlich, welche Kämpfe wichtig sind und welche Kämpfe nicht wichtig sind. Eliab macht ihn blöd an. Und er, wenn er empfindlich gewesen wäre, wäre jetzt eingeschnappt gewesen, David. Er hätte sagen können, Mann, nur weil du mein älterer Bruder bist. Und wisst ihr, was unweigerlich passiert wäre? Was zwischen dir und deinem Bruder passiert ist und zwischen mir und meinem Bruder passiert ist? Die würden raufen. Er wäre auch mit seinem Bruder gerauft. Ja, ganz genau. Sogar meine Frau, okay, gut. Die hätten gerauft, aber David hat es nicht gemacht. Der war in der Lage zu sagen, du Eliab, du wirst meine Gefühle nicht verletzen. So empfindlich bin ich nicht. Du bist in diesem Zusammenhang nicht wichtig, Eliab. Und dann dreht er sich um und geht weg. Und er geht jetzt nicht weg und steckt sich in einen Busch und weint dort, oh, immer ich, weil er eben so melancholisch dann doch nicht drauf war, sondern er geht zum König Saul. König Saul lässt ihn holen und sagt, du junger Mann willst den Goliath besiegen? David sagt ja. Und irgendwas hat David, was den überzeugt. Und dann sagt Saul, gut, ich helfe dir, zieh du meine Rüstung an. Und David zieht die Rüstung Sauls an und Saul freut sich im Hintergrund. Und er denkt sich, wenn der jetzt loslegt und den Goliath bekämpft in meiner Rüstung, dann denken alle, das bin ich. Auf die Art und Weise bin ich der Größte. Ich schmücke mich zwar mit fremden Federn, aber über diese Skrupel war Saul längst hinaus. Und David steht da und er hat die Rüstung an und er hat den Helm auf, er klappt das Visier hoch und er dreht den Kopf. Aber der Helm dreht nicht mit, so. Schaut jetzt zum Helm raus, einmal sieht man sein linkes Ohr, dann das rechte. Und er sagt, ich kann mich damit nicht bewegen. Dann zieht er das Ganze wieder aus. Und dann hören sie schon den Goliath, der wieder Israel verspottet. Und David, was macht David? Geht er ihm aus dem Weg, so wie er dem Eliab aus dem Weg gegangen ist? Wie er dem Eliab vermieden hat? Nein, von Eliab ging er weg. Auf Goliath rennt er zu. Das ist der Kampf, den zu kämpfen es sich lohnt. Und dann fängt er auch gleich an, den zu bedrohen und sagt, ich mach dich zu Vogelfutter und so weiter und so fort. Und dann schleudert er und der Rest ist Geschichte. Goliath fällt um wie ein umgesägter Baum der Bitterkeit. Und alle feiern David und alle wissen, es war David. Schau, wenn der Chef denkt, er lässt sich jetzt mal ein Problem lösen in seinem Namen, dann kann er sich in deinem Ruhm sonnen. Ich sage dir mal eins, der Herr wird dafür sorgen, dass du den Ruhm bekommst und dass du auf deine Kosten kommst, auch wenn der Chef seine Rüstung anzieht. Hast du mich gehört? Für manche von uns ist das ein wichtiges Wort. Denk nicht so sehr an die Statussituation in deinem Betrieb. Mach einfach, mach dich nützlich, tu Gutes und der Herr macht den Rest. Oh, Halleluja, gut. Mir ist die Zeit davon gelaufen. Ich habe zwar noch eine Dreiviertelpredigt, aber die muss ich mal anders halten. Amen. Wir halten heute fest, wenn du Nächstenliebe praktizierst und nicht empfindlich bist, nicht so empfindlich bist, du wirst in Zukunft auch noch verletzt werden, aber nicht mehr so empfindlich, wenn du bist, dann ziehst du vielleicht oft kurzfristig den Kürzeren, aber langfristig gewinnst du. Mit Jesus kommst du nicht zu kurz, er kämpft für dich. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, er kämpft für dich. Und wenn du jetzt sagst, hey, für mich kämpft überhaupt niemand. Niemand kämpft für mich. Jesus kämpft auch nicht für mich. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Dann gib ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn in dein Leben hineinzubekommen. Lad ihn in dein Leben ein. Mach ihn zum Herrn und schau, was passiert. Ich gebe dir jetzt die Gelegenheit. Lass uns alle die Augen zumachen, wir beten miteinander. Sag mal mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du des gläubigen Herzens gebetet hast, bist du von Neuem geboren. Und jetzt ermutige ich dich, schalt demnächst wieder ein. Amen. Gottes Segen.